Nachdem wir jetzt uns auf Jesus ausgerichtet haben, ihn gelobt haben, vielen Dank euch dafür, können wir mit unserer neuen Predigtreihe starten. Der letzte Prophet, was uns Matthäus von Johannes dem Täufer berichtet. So steht es im Gemeindebrief, manche haben es vorhin schnell noch gelesen, die anderen können es noch nachlesen, dass es so heißt. Und wie Andreas das auch gesagt hat, wollen wir uns in diesem Monat mit 4 Texten über Johannes den Täufer beschäftigen. Alle 4 Texte finden sich im Matthäusevangelium. Da steht auch noch ein bisschen mehr über Johannes, aber ich glaube, mit diesen 4 sind wir schon mal ganz gut beraten. Und heute starten wir mit Matthäus 3, 1 bis 6. Mager wird er nicht? Jetzt. Ah. Da heißt es, in jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes der Täufer, der letzte Prophet. Stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt eine richtige Bezeichnung für ihn? Und die Antwort ist ganz eindeutig, ja und nein. Es hängt ein bisschen davon ab, was man unter dem Wort Prophet versteht. Nein, er ist nicht der letzte Prophet. Wenn wir sagen, damit ist gemeint, dass er der letzte war, der prophetisch geredet hat. Weil wir im Neuen Testament auch von anderen und von weiteren Propheten lesen. Also in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Da gibt es in Kapitel 11 zum Beispiel Agabus, der sagt, es wird eine große Hungersnot über die ganze römische Welt kommen. Und noch einige andere. Und dann gibt es auch noch in den Briefen immer wieder Stellen, wo über das prophetische Reden berichtet wird und wo es besonders gewürdigt wird. Und in diesem Sinn, dass Gott durch Menschen redet, dass er ihnen eine Botschaft gibt, die sie weitersagen sollen, dass sie sein Sprachrohr sind, in diesem Sinn gibt es prophetisches Reden und prophetische Menschen bis heute. Da war Johannes nicht der Letzte. Aber vielleicht in einem anderen Sinn. Ich würde sagen, Johannes der Täufer war der letzte wortgewaltige Vertreter des Bundes, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Da kommt er in eine Reihe mit Mose, Nathan, Elia, Jeremia, Jesaja, Nahum und wie sie alle heißen. Diese Menschen, die im Auftrag Gottes das Volk Gottes zur Umkehr gerufen haben, es erinnert haben an den Bund, den sie mit Gott am Sinai geschlossen haben, und der immer wieder sagt, kehrt um zu diesem Gott. Und Johannes, in dem Sinne war er der letzte Prophet des alten Bundes. Denn Johannes lebte in der Zwischenzeit. Unser Text beginnt mit den Worten, in jener Zeit. Und wenn man sowas liest, muss man sich mal überlegen, was war denn eigentlich in der Zeit? Warum hält Matthäus es für wichtig zu sagen, in jener Zeit? Und dann liest man, was davor passiert ist. Und das Interessante ist, in Matthäus 2, da werden wir irgendwann im Januar sein, werden wir uns mit diesen Geschichten beschäftigen. In Matthäus 2 kommen Maria und Josef mit dem Jesuskind aus Ägypten zurück. Sie sind geflohen vor Herodes und jetzt, nachdem er tot ist, beenden sie ihr Asyl und kommen wieder in ihre Heimat. Jesus ist wieder in Israel. Aber Jesus ist nicht gestorben und schon gar nicht auferstanden. Er ist nur wieder da. Und das heißt, der alte Bund, gilt noch und der Neue wirft schon seine Schatten voraus. Das heißt, Johannes ist in der Zwischenzeit. Es gibt hier so eine ganz kleine Überlappung, die ist winzig klein. Das sind nur ein paar Jahre. Und da ist Johannes tatsächlich Zeitzeuge. Das ist so eine Zwischenzeit, in der man ahnt, in der Johannes auch weiß, es passiert was. Es wird etwas geschehen. Aber es ist erst im Ansatz da. Und Johannes kommt aus dem alten Bund und er weist in den neuen Bund hinein. Er kommt aus der Zeit des Alten Testamentes und den Regeln des Alten Testamentes und gleichzeitig ist er wie ein Scheinwerfer ins Neue. Und er weiß, dass mit diesem Jesus das Reich Gottes kommt. Was er allerdings nicht weiß, ist, wie das passieren wird. Er hat so eine Ahnung, aber so genau weiß er es nicht. Und Johannes lebt im Übergang. Er verbindet die beiden Testamente. Und er tritt auch auf wie ein Prophet des Alten Testamentes. Seine Kleidung, sein Aussehen erinnert an den großen Propheten Elia zur Zeit der Könige. Und wenn wir in die Zeitgeschichte gucken von Johannes, dann werden wir feststellen, dass 400 Jahre lang niemand mehr aufgetreten ist mit dieser deutlichen prophetischen Botschaft des Johannes. Aber jetzt ist er da. Er steht da und predigt, kehrt um. Das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe. Und das heißt, nicht nur im Aussehen, nicht nur in seiner Kleidung ähnelt Johannes Elia, sondern auch in der Botschaft. Elia hat sich immer wieder vor die Mächtigen und auch vor das ganze Volk gestellt und gesagt, Leute, so geht's nicht weiter. Kehrt um, wendet euch eurem Gott zu, geht seine Wege, betet ihn an, vertraut ihm. Die Botschaft von Elia hieß, kehrt um. Und Matthäus, indem er diese Parallelen so herausstellt, weist er uns auf einen Vers ganz am Ende des Alten Testamentes hin, einen Vers aus Maleachi 3, Vers 23. Denn dort heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Maleachi sagt damit, bevor der Messias, der Christus kommt, der das Reich Gottes in dieser Welt wieder aufrichtet, der das Volk Israel wieder so herstellt, wie Gott es will, bevor das passiert, bevor das Himmelreich kommt, kommt Elia. Und manche Menschen haben das wörtlich verstanden. Die haben gedacht, der gute alte Elia taucht wieder auf. Genau der gleiche wie damals, halt ein paar hundert Jahre später. Aber prophetisches Reden gebraucht oft Bilder. Und deswegen ist es nicht immer ganz einfach zu verstehen. Sogar die Jünger von Jesus waren sich ein paar Kapitel weiter hinten nicht ganz sicher. Sie sagen, Jesus, das mit dem Reich Gottes, das ist ja alles ganz nett, aber muss vorher nicht der Elia kommen? Und Jesus sagt, Freunde, wo muss ich hinklicken? Aber ich sage euch, sagt Jesus, hört gut zu, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Also nicht der gleiche, der echte Elia kommt wieder, sondern jemand, der ist wie er, der als Prophet zur Umkehr ruft. Johannes der Täufer. Aber Johannes begründet diese Botschaft anders als Elia. Elia erinnert an den Bund, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat. Elia weist zurück in die Vergangenheit. Johannes sagt, hey, das Reich Gottes kommt, das Himmelreich kommt. Er begründet die Umkehr mit der Zukunft. Er blickt nach vorne, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich, hier muss man vielleicht ein paar Takte dazu sagen, so redet Matthäus vom Reich Gottes. Lukas und Markus reden vom Reich Gottes, Matthäus redet vom Himmelreich. Das hängt damit zusammen, dass er sich mit seinem Evangelium zunächst an jüdische Zuhörer wendet. Und bei den Juden hat man den Namen Gottes und Gott nicht ausgesprochen. aus Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen. Da hat man immer so Umschreibungen genommen. Und für die Herrschaft Gottes hat man dann eben nicht von Gott geredet, sondern von dem Ort, wo man dachte, dass Gott wohnt, die Himmel. Und deswegen hat man geredet vom Himmelreich. Aber es meint das Gleiche wie die anderen Evangelisten. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes bricht an. Und deswegen, sagt Johannes, kehrt um, macht euch bereit, verpasst sie nicht. Und der ganze Mensch Johannes ist wie so ein Wegweiser in die Zukunft, wie ein Hinweis auf das Neue, das in Jesus kommt. Als hätte Gott Angst, dass wir es verpassen könnten. Immer wenn ich in London bin, wohne ich meistens im Süden von London und dann fährt man mit dem Zug nach London Bridge. Und kurz vor diesem Bahnhof London Bridge gibt es in diesem ganzen Häusermeer so einen Spalt. Da sieht man für ein paar Sekunden die Tower Bridge. Und ich weiß nicht, ob meine Kinder sich noch daran erinnern, aber ich bin dann immer ganz aufgeregt und sage, gleich kommt's, passt auf, schaut raus, gleich kommt's. Jetzt, seht das, da ist es. Und jetzt fahren wir weiter. Achtung, da ist die Tower Bridge. Und so ähnlich ist Johannes auch. Gleich kommt's, passt auf, Achtung. Der ganze Johannes der Täufer ist ein einziges Achtung. Achtung, das Reich Gottes kommt. Verpasst es nicht. Vielleicht nicht unbedingt, weil es so schnell vorübergeht. Es hält ja noch an. Sondern vielleicht eher, weil das Reich Gottes so ungewohnt und so unerwartet kommt, so ganz anders, als man es sich vorstellt. Wenn unsere Bundeskanzlerin zum Beispiel jetzt nach Frankfurt kommen würde und mit einem Auto fahren würde, dann setzt sie sich nicht einfach in ihr Auto und fährt los, sondern dann fährt vorne eine Polizeieskorte. Motorräder, da Tüter, da Blaulicht. Ja? Die machen den Weg frei, ebnet die Bahn, ne? So wie Johannes auch die Bahn ebnen sollte. Ne? Also, so wie Johannes den Weg bereitet, so ist eine Polizeieskorte, die der Bundeskanzlerin den Weg ebnet. Und jeder, der dann so eine Eskorte sieht, denkt sich, Achtung, da kommt was Wichtiges. Und jetzt kommt Johannes mit Blaulicht und da Tütata und er bereitet dem Herrn den Weg. Und jetzt kommt aber keine schwarze Luxuslimousine, wo die Angie rauswinkt, oder ein Königswagen, sondern das Reich Gottes kommt ganz anders. Ein Baby in einer Krippe, jemand, der auf einem Esel reitet und ein Mann, der an einem Kreuz hängt. Und dieses Reich Gottes, das kommt so ganz, ganz anders. So hat sich keiner den Messias vorgestellt, der Gottes Reich bringt. Und da könnte man doch glatt die Ankunft von Jesus übersehen, weil man mit etwas ganz anderem rechnet. Und deswegen schickt Gott auch den Johannes, dass er sagt, Achtung, Achtung, jetzt kommt's, der ist es, aufpassen, es geht los. Und Gott bereitet durch Johannes die Menschen vor, damit sie dieses Reich Gottes in Christus nicht verpassen. Und Johannes sagt ihnen, guckt hin und nehmt alles weg, was euch die Sicht auf Jesus hindert. Öffnet eure Herzen und stellt euch auf etwas Neues ein. Denn Umkehr heißt ja immer auch, ich lasse mich auf etwas Neues ein. Mein Denken, meine Sichtweise, meine Haltung, die will ich ändern. Ich will sie dem anpassen, wie Gott die Sachen sieht und nicht, wie ich sie mir wünsche und vorstelle. Und so bereitet Johannes seine Umgebung auf Jesus vor. Und damit erfüllt sich eine andere Vorhersage aus dem Alten Testament. Jesaja 40. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Matthäus zitiert das auch. Und ich finde es spannend, dass Johannes nicht sagt, ich mache mal den Weg frei. Johannes ist keine Planierraube, der den Weg für Jesus ebnet. Sondern er sagt zu seinen Zuhörern, räumt euer Leben selber auf. Kümmert ihr euch drum, räumt die Hindernisse weg, auf die Gott stößt, wenn er zu euch kommt. Und eins der größten Hindernisse der Menschen damals war wohl der Stolz. dieses Denken, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir haben die Gebote, die Offenbarung Gottes. Umkehr? Vergebung? Ja schon, aber echt brauchen die anderen. Und deswegen wird Johannes auch sehr, sehr deutlich, vor allem als er in seiner Zuhörerschaft Pharisäer und Sadduzäer entdeckt. Das waren die Leute, die damals den Ton angaben. Die wussten, was richtig und wichtig ist. Und ihnen sagt er ziemlich schonungslos, ihr Schlangenbrut, was für eine Anrede. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vorbild habt. So dieses, wir haben den alten Abraham auf unserer Seite. Und Johannes sagt, das reicht nicht. Es reicht nicht darauf, stolz zu sein, dass ihr zum Volk Israel gehört und dass ihr vielleicht eine wichtige Stellung darin habt. Ihr müsst umkehren und diese Umkehr muss echt sein. Da können wir uns fragen, worauf bilden wir uns was ein? Wo sind wir stolz? Und Johannes sagt, wir brauchen alle Vergebung, wir müssen alle umkehren. Und das ist übrigens nicht nur eine Botschaft, die Johannes hat. Denn dieses kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, findet sich ein Kapitel weiter in 4, Vers 17. Auch als das, was Jesus verkündigt, als er antritt. Es ist genau die gleiche Botschaft. Kehrt um. Und Umkehr, das bedeutet nicht nur, entschuldige, es tut mir leid. Und das war's dann. Wenn du mit deinem Auto in die falsche Richtung fährst und dein Navi sagt dir, bitte wenden, dann kannst du 1000-mal zum tiefen Navi sagen, es tut mir leid. Du wirst weiterhin in die falsche Richtung fahren. Du kannst sagen, es tut mir so leid. Und du fährst weiter. Und der Navi wird weiter sagen, bitte wenden. Natürlich musst du erst mal einsehen, dass du in die falsche Richtung fährst. Und es ist auch relativ gut zu sagen, tut mir leid. Aber Umkehr ist mehr, als zu sagen, es tut mir leid. Es heißt auch, die falsche Richtung zu wechseln. Diese Erkenntnis, ich habe falsch gelebt, falsch gehandelt, ich brauche Vergebung, das ist der erste Schritt und er ist sehr, sehr wichtig und viele Leute schaffen nicht mal den. Aber echte Umkehr bedeutet auch, Gott, ich möchte so leben, wie du das möchtest. Ich kriege das nicht immer hin, so gut kennt man sich ja. Aber es ist mein tiefster Wunsch. Und ich möchte die richtige Richtung einschlagen. Bitte hilf mir dabei. Und dann wird sich im Leben auch etwas verändern. Die Umkehr bringt Frucht. Und diese beiden Bilder gehören zusammen. Umkehren kann ich relativ schnell. Zack. Frucht bringen dauert ein bisschen länger. Frucht bringen braucht Zeit. Vielleicht kann man es so formulieren, wenn ich 2 Stunden in die falsche Richtung gefahren bin und dann umkehre, dann braucht es auch ein bisschen, bis ich wieder da bin, wo ich herkomme. So braucht auch Frucht Zeit. Und dass Frucht wächst, bedeutet vielleicht auch, dass ich immer und immer wieder umkehre, weil sich so vieles in meinem Leben eingeschlichen hat. Und trotzdem stellen uns Johannes und Jesus diese entscheidende Frage oder die fordern uns auf zu sagen, hey, das Reich Gottes ist da. Richtet euch nach ihm, lebt für es, lebt nach seinen Maßstäben. Und die Frage, die beide uns stellen, ist, wofür lebt ihr? Was ist die Mitte eures Lebens? An wem orientiert ihr euch? Und zwar nicht nur in der Theorie und nicht nur im Lobpreis, sondern auch im Alltag. Und weil wir das so oft nicht hinkriegen, dass Jesus und sein Wille die Mitte sind, deswegen müssen wir umkehren. Manchmal mehrmals am Tag. Aber jedes Mal, wenn du umkehrst, entsteht Frucht. Und die Frucht wächst, vielleicht langsam, aber sie wächst, wenn du umkehrst. Und sie verändert dein Leben. Johannes, der Täufer, er hat seine Botschaft gelebt. Und Andreas, wenn du fragst, warum die Leute hinkommen, glaube ich, es hängt auch damit zusammen, dass bei ihm Wort und Tat zusammenpassten. Wir erleben viele Menschen, die auf der einen Seite reden und was ganz anderes leben. Wahrscheinlich musste er auch jeden Tag umkehren, aber grundsätzlich hat es bei ihm gestimmt. Er war in die richtige Richtung unterwegs. Denn Johannes lebte nicht für Geld, für Macht oder Ansehen. Und ihm ging es auch nicht um sich selber, sondern er lebte für Gott und dessen Herrschaft. Und deswegen konnte er auch verzichten. Ich meine, das wird doch an seiner Kleidung und an seiner Nahrung schon sichtbar. Ein Gewand aus Kamelhaar, ein Ledergürtel, Heuschrecken und wilder Honig. Ein Gewand aus Kamelhaar, das war nicht die neueste Mode. Das war nicht in, das war nicht der letzte Schrei. Das war die Klamotten der Armen, der einfachen Leute. Vielleicht würde er heute in einem abgetragenen Jogginganzug daherkommen. Und er aß, was ihm das Land gab. Man hat ihn nicht in den teuren Gourmet-Restaurants gesehen, nicht in den Delikatessenläden. Er gab, was ihm die Wildnis, so müsste man Wüste vielleicht richtiger übersetzen, weil wir bei Wildnis immer so Sandberge wie in der Sahara vor Augen haben. Es geht um eine Wildnis. Das, was es dort gab, eine abgelegene Gegend, dort lebten die Heuschrecken und dort gab es wilden Honig. Und Johannes lebte ein einfaches Leben, passend zu seinem Auftrag. Und deswegen war er glaubwürdig, weil sein Leben und sein Auftrag und seine Worte zusammenpassten. Und deswegen hat seine Botschaft überzeugt. Übrigens nicht, dass ihr jetzt Angst kriegt, schon zur Zeit des Neuen Testamentes musste nicht jeder nur Heuschrecken und Honig essen. Das war der Auftrag, den Johannes hat. Nicht, dass ihr jetzt losrennt und da irgendwo einkaufen geht, das macht keinen Sinn. Es geht nicht darum, Johannes nachzumachen und jetzt gammelig herumzulaufen, sondern es geht um die Frage, passen mein Leben und mein Reden zusammen? Und Johannes, der stellt uns auch heute vor diese Frage, uns, die wir heute Jesus folgen, die wir im Neuen Testament unterwegs sind und sagen, wir gehören zu seinem Reich. Er stellt uns heute die Frage, wo musst du eigentlich umkehren? Wo bist du in die falsche Richtung unterwegs? Wo passen bei dir Reden und Leben nicht zusammen? Wo passen die Lieder, die du singst, und dein Lebensstil nicht zusammen? Wo gibt es da eine Kluft? Wo musst du umkehren? Hat Gott und sein Wille bei dir wirklich die oberste Priorität? Betest du im Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Aber wenn es darauf ankommt, entscheidest du doch selber? Übergibst du Jesus immer wieder die Herrschaft über dein Leben? Und lässt du dich von ihm bestimmen und seinen Worten und seinem Willen? Wo musst du umkehren? Umkehr heißt vielleicht zu beten. Jesus, über alle Welt bist du der Herr. Über jeden Berg die Sonne und das Meer. Ja, das ist so. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr über das alles. Aber was er eigentlich will, und du vielleicht auch, das drückt das Lied dann im nächsten Vers aus. Doch mein größter Wunsch, das, was ich begehr, ist: Herr, regiere du in mir. Und das ist die Botschaft, die Johannes uns ausrichtet. Lass Jesus in deinem Leben regieren. Und wo das nicht der Fall ist, da kehr um. Und wenn du ihm das neu sagen möchtest, dann bietet das Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, die Möglichkeit, ihm das nicht nur zu singen, sondern im Gebet zu sagen. Und vielleicht sagst du auch, nee, ich muss das nochmal in Ruhe nachdenken und beten. Dann ist das auch okay.